Ja, ich hatte eigentlich vor, eine Predigt mit Illustrierung und Demonstration zu machen. Das hat nicht funktioniert. Ist der Stick in Ordnung inzwischen? Was? Ja, no, dann können wir das ja machen. Ja, dann seh doch mal zu, ob du das erste Ding da. Jawohl. Das haben wir noch nicht gezeigt hier, ne? Siehst du? Die Struktur des Menschen, das ist jetzt so wie so eine Ampel, ne? Und oben, das ist der Geist des Menschen. In der Mitte ist die Seele und unten ist der Leib. Der Geist des Menschen ist dunkel, weil er ist tot. Normalerweise. Kann mal die nächste einfach runterdrücken. Jawohl. Da seht ihr, der Geist des Menschen bei dem unerlösten Menschen ist einfach unwirksam. Weiß gar nicht, dass er so einen Geist hat. Ich meine, wir sagen ja auch, der Geist des Menschen, da meint man den Geist Goethes mit, ne? Man meint also den Intellekt. Das ist aber damit nicht gemeint, sondern dieser Geist, von dem die Bibel redet, den der Mensch hat, das ist der Offenbarungskörper in Bezug auf unseren Gott. Nur über unseren Geist können wir den Herrn wirklich ergreifen, erfassen. Da ist das Zentrum der Gottesoffenbarung und zwischen Geist und Seele ist das Gewissen angelegt. Und da sehen wir, dass jeder Mensch, das ist noch nicht dunkel, ne, das Gewissen, jeder Mensch, er weiß, was gut und böse ist. Er weiß es einfach. Ja. Und auch wenn sie das Böse tun, wissen sie, dass es eigentlich nicht richtig ist. Jeder weiß, dass Betrug nichts Schönes ist, dass Lüge nichts Gutes ist. Jeder. Ja. Das sagt ihm das Gewissen auch. Und man kann das Gewissen allerdings töten, indem man immer gegen das Gewissen, gegen das Gute sich entwickelt. Und dann weiß man nachher überhaupt gar nicht mehr, wie böse man ist. Ja, und dann die Seele ist klar und der Leib. Das nächste bitte. Die Seele, das ist Charakter, Verstand, Wille und Gefühl. Also ein Konglomerat von wunderbarer Lebensfülle, die allerdings nicht unbedingt mit Gott zu tun hat. Das hat der Herr uns geschenkt. Wir sind seine Geschöpfe, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was der Herr meint, wenn er sagt, dass wir mit ihm verbunden sind und dass wir aus ihm heraus dann leben können. Und der Leib, das sind die körperlichen Funktionen und Bedürfnisse, das ist uns bekannt. Ja, der erweckte Mensch ist der, wo der Geist des Menschen mit einem Mal so ein wenig angesprochen wird. Darf ich mal das nächste sehen? Ihr müsst immer ein bisschen ticken, schnell. Ja. Da war noch was dazwischen, ne? Nicht? Ja. Jetzt ist das der wiedergeborene Mensch, das ist, wenn das Wort Gottes an diesen Menschen rankommt, eigentlich müssten da noch ein paar Dinge dazwischen sein, aber egal. Das Wort Gottes dringt in den Geist des Menschen ein. Und ihr seht, jetzt ist er gar nicht mehr dunkel, sondern mit einmal blau, sondern das ist die Himmelsfarbe. Und der Heilige Geist zieht in den Geist des Menschen ein. Das ist gewaltig und verbindet sich mit unserem Geist. Und darum sind wir verbunden mit unserem Herrn unverbrüchlich. Es sei denn, dass wir sagen würden, Jesus, wir wollen dich nicht mehr. Dann würde der Geist sich zurückziehen, unser Geist würde wieder dunkel sein. Und solche Leute gibt es ja. Es gibt Leute, die sind vom Herrn abgefallen. Die haben überhaupt kein Verständnis mehr. Die kannst du anpredigen, da kannst du alles Mögliche machen, die verstehen nichts mehr. Ja? Und das ist ein regelrechter Fluch, wer einmal mit dem Heiligen Geist erfasst, vom Heiligen Geist erfasst war und sich dann von Jesus ganz konsequent lossagt, es ist ganz schwierig. Die Bibel sagt, es gibt eine Grenze, dass die Leute nie wieder zurückkommen können zum Herrn. Ja, ihr seht, das Gewissen ist viel größer geworden, ne? Also viel zarter, viel empfindsamer, auch das ist blau. Und die Seele, ja, darf ich nochmal das nächste sehen? Ja, die Zwischendinger, die werden jetzt nicht mehr aufgeleuchtet da. Das ist also noch nicht ganz in Ordnung, dieser Stick. Aber egal, dann nehmen wir den geisterfüllten Menschen. Das ist nochmal ein Unterschied, ob einer erweckt ist, ob einer nur, sag ich mal, vom Geist Gottes und vom Wort Gottes angesprochen ist und dann sagt, ja, ich will also durchdringen, ja. Und mit einmal zieht der Geist Gottes in den Menschen ein und man nennt das Wiedergeburt. Er ist auf neue Art und Weise lebendig geworden, nämlich durch den Herrn. Aber dann gibt es noch eine nächste Erfüllung, und das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja. Da kommt der Geist Gottes über den ganzen Menschen. Ist das jetzt alles oder sind da noch ein paar? Ja, du, die Reihenfolge, das ist alles durcheinander heute Morgen. Naja, egal. Da ist es so, dass vom Geist her die Impulse auf unsere Seele gehen. Und mit einmal fängt diese Liebe Gottes in unserer Seele an zu wirken und wir können mit unserer Seele die Liebe Gottes ausstrahlen. Ist das nicht herrlich? Ja? Wir können, das göttliche Wesen wird in die Seele hineintransportiert, was vorher ja gar nicht möglich war. Vorher war der Mensch eben so, wie er war und so wie du mir, so ich dir, so ungefähr. Ja? Und jetzt ist alles ganz anders. Jetzt bekommt das Ganze eine göttliche Dimension. Ja? Und diese wunderbare Neuwerdung, die durch den Geist Gottes, der unsere Seele durchzieht und der dann auch Impulse auf unseren Leib abgibt. Mit einem Mal wird auch unser Leib davon ergriffen. Und die Bibel sagt ja, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Ja? Und das ist ganz klar, dass solch ein Tempel, wenn er denn so ein Tempel ist, ist davon gekennzeichnet. Und so gibt es eben auch diese körperlichen Funktionen, die dann mit einem Mal vom Geist Gottes gebraucht werden. Zum Beispiel die Zungensprache. Da musst du die Zunge zu haben, du musst deine Kehle gebrauchen. Der Körper bringt das dann hervor, dass du mit einem Mal in einer neuen Sprache reden kannst. Ja? Oder deine Hände. Wie bei Paulus war sogar die Taschentücher dazu ausgereicht, damit Kranke gesund wurden. Ja? Und wenn man jetzt die Hände gebraucht für das Werk Gottes, mit einmal sind sie geheiligt, mit einmal geht Kraft von ihnen aus. Und ja, so sind wir insgesamt wunderbar ausgestattet und ausgerichtet und ausgerüstet auch, Gott zu dienen. Und in der Seele gibt es noch eine Dimension, die wirklich übernatürlicher Art ist. Zum Beispiel Prophetie. Ja? Mit einmal können wir etwas erkennen, was man normalerweise überhaupt nicht erkennen kann. Ja? Und viele Dinge mehr. Okay, lassen wir das. Ist ein bisschen daneben, aber okay. Preis dem Herrn. Im Fleiß lasset nicht nach, sondern seid brennend im Geist. Ne? So entsprechend dieser Grafik dort. Dient dem Herrn, seid fröhlich in der Hoffnung. Hallo, fröhlich. Ja, das muss man sich immer wieder selber sagen, ne? Dass man sich nicht durch irgendwelche Dinge dieser Welt niedermachen lässt, sondern dem Herrn Dank sagt, alle Zeit für alles. Seid fröhlich in Hoffnung, in Trübsal, haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Römer 12, 11 und 12. Ja, die größte Gabe hat Gott uns mit seinem Menschsein verliehen. Dass Jesus Mensch wurde, ist ein Wunder erster Güteklasse. Ja? Und die bei Gotteskindern dann in der Gabe des ewigen Lebens mit inniger Gottesgemeinschaft gipfelt. Das hat nur unser Herr gemacht. Ja? Wir können auch sagen, die größte Gabe ist unsere Erlösung und das damit verbundene Einssein mit unserem Herrn. Darum alles andere ist verhältnismäßig unwichtig. Ja? Wir haben auch hier unten unsere Pflicht zu tun. Wir müssen hier unten eben leben und mit Leuten Kontakt aufnehmen und korrespondieren und arbeiten auch. Das ist alles in Ordnung. Doch das Entscheidende ist das Einssein mit unserem Herrn. Das dürfen wir nie außer Acht lassen. Ja, wir dürfen uns nicht von den Dingen dieser Welt vereinnahmen lassen. Wir müssen hier in der Welt leben, ohne Frage, sollen sogar vorbildlich in allem sein, aber an nichts gebunden sein. Weder an Geld, noch an Ehre, an Zustimmung. Ach ja, so toll. Es ist entscheidend, wie unser Gott von uns denkt. Das ist entscheidend. Welch ein großes Geschenk, dass wir Gottes Kinder sein können. Meine lieben Geschwister, das sollen wir uns immer wieder ganz bewusst machen. Das hast du ja auch eben deutlich in deinem kurzen Statement gesagt. Und damit ist aber auch eine Berufung verbunden, die uns die Last unseres Heilandes auferlegt. Ja? Und die uns in sein Joch spannt, so sagt es einmal der Herr selber. Aber sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Und trotzdem ist es eine Last, trotzdem ist es ein Joch. Das heißt, wir sind nicht unabhängig, sondern wir sind abhängig von unserem Herrn. Die Bibel redet sogar davon, dass wir Sklaven Jesu sind. Aber diese Sklaverei, die der Herr damit meint, ist die eigentliche Freiheit. Meine Geschwister, eigentlich sind wir die Freien, die wirklich Freien. Und du bist nur dann frei, wenn du ein Sklave Jesu bist. Das klingt so ein bisschen widersprüchlich, aber das ist die göttliche Logik. Ja, die wollen wir hier gerne proklamieren. Jesus macht deutlich, dass ein Leben in dieser Berufung nicht quälende Anstrengung bedeutet. Und das kann ich wirklich bezeugen. Ich bin ja auch schon über 60 Jahre dabei. Und also, es ist einfach ein super Leben. Ne? Ja. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen, dass die Kraft, die wir dazu brauchen, um gottgefällig zu leben, diese Kraft fließt uns vom Herrn zu, durch den Geist Gottes. Ja? Das ist die Gabe des Heiligen Geistes, die uns zuteil wird, wie ihr da an der Grafik gesehen habt. Alles ist von dieser wunderbaren himmlischen Sphäre erfasst und ergriffen. Der ganze Mensch. Ja? Sein ständiges Vorwärtsstreben hin zu dem großen Ziel der Vollkommenheit in Gottes ewiger Herrlichkeit. Und je älter man wird, also so habe ich so den Eindruck, desto stärker wird dieses Empfinden, wir werden in der Herrlichkeit Gottes landen. Ja? Wir werden möglicherweise auch sterben, okay, aber in dem Moment unseres Sterbens sind wir schon in der Herrlichkeit und mit ihm verbunden. Wobei ich ja immer sage, ich warte nicht auf mein Sterben, sondern ich warte auf die Entrückung, weil das ist ja das Nächste, was kommen wird. Und ihr seht ja, die Dinge dieser Welt, die gehen so allmählich dem Ende entgegen, spitzt sich alles zu. Ständig irgendwelche Kalamitäten und fürchterliche Angriffe und überall brennt es in der Welt hin und her und Brexit und weiß der Kuchen, was nicht alles gibt. Ja, aber wir sind, obwohl wir mitten in der Welt stehen, nicht mehr von der Welt. Und ich bin so dankbar, dass ich mit dieser Welt hier irgendwann mal abschließen kann. Und dann geht es in eine neue Welt hinein, in die Gotteswelt. Wir sind berufen, Gottes Willen zu tun. Das ist unsere erste Berufung. Gott gebietet uns fleißig im Tun des Guten zu sein. Den Antrieb dazu will uns der Herr durch seinen guten Heiligen Geist geben. Und so eifert dieser wunderbare Geist Gottes, er eifert förmlich in uns. Wir kriegen diese Inspiration von innen her. Wir brauchen uns das nicht irgendwie antrainieren oder selber produzieren von unserer Seelenkraft her, sondern im Gegenteil, Gott inspiriert, dass wir unsere Seele dann mit einsetzen können und die Kraft der Seele mit der Kraft des Heiligen Geistes füllen können. Und dann geht es richtig los, den Willen Gottes zu tun. Es ist die gleiche Sendung, die wir haben, die Jesus auch hatte, als er hier auf Erden war. Denn es heißt, ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und uns geht das genauso. Jesus hat uns gesandt. David drückt seine Berufung so ganz ähnlich aus. Dein Wille, dein Willen zu tun, mein Gott, das hat David schon so empfunden, begehre ich und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Das kannten eigentlich die alttestamentlichen Leute nicht. Die hatten das Gesetz irgendwie schriftlich vor sich liegen und da mussten sie das Gesetz erfüllen. Ja? Und ihr wisst ja, damit sie es dann auch irgendwie erfüllen konnten, haben die Pharisäer und Schriftgelehrten noch viele, viele andere Gebote, über 300 noch dazu gemacht, damit bloß das Gesetz nicht angetastet wurde. Und Jesus hat das dann ja auch gebrandmarkt, dass sie diese Menschensatzung nachher über den Willen Gottes gestellt haben. Also in diesem Sinne sind wir Diener Gottes und unser Dienstherr ist Jesus selber. Er hat uns in seinen Dienst gestellt und den entsprechenden Auftrag erteilt. Wir haben den Auftrag von unserem Herrn, direkt von unserem Herrn bekommen. Das ist doch schön. Ja? Ich weiß um meinen Auftraggeber und er ist vollkommen. Er weiß genau, wie viel Last er mir zumuten kann, damit ich nicht überlastet bin. Ja? Das geht so sensibel bei unserem Gott ab. Deswegen brauchst du dich überhaupt nicht fürchten, auch für die Zukunft. Unsere Zukunft ist gesichert. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wenn einer Angst hat oder sich fürchtet, dann ist das ein Zeichen, dass er irgendwie nicht so ganz in dem Herrn geborgen ist. Und wenn du das so empfindest, dann kannst du das dem Herrn so sagen. Das ist jetzt keine Sünde in dem Sinne, aber es ist ein Warnsignal, wenn wir Angst haben und wenn wir irgendwie deprimiert sind und depressiv vielleicht sogar, dann ist das ein großes Warnsignal, dass wir die Nähe des Herrn so ganz neu brauchen. Ja? Dass wir so ganz neu die Freude im Heiligen Geist erfahren sollen. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. So wie der himmlische Vater Jesus beschreibt, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. So möchte ich von meinem Herrn auch beurteilt werden. Und das ist möglich, weil der Geist Jesu in uns ist, weil wir mit Jesus eine wunderbare Einheit bilden. Wir sollen uns als seine Knechte und als seine Mägde verstehen. Diener Gottes dürfen nicht träge sein. Wir haben hervorragende Vorbilder. Jesus sagte, ich muss die Werke wirken, des, der mich gesandt hat. Und zwar so lange es Tag ist. Es kommt nämlich die Nacht und da kann niemand mehr wirken. Ihr Lieben, und so geht uns das auch, so geht mir das auch. Also ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Wer weiß, wie lange ich noch Zeit habe. Und ich will diese Zeit auskaufen, ich will diese Zeit nutzen, ich will in dieser Zeit Frucht bringen. Denn die zeichnet sich dann in der Ewigkeit ab. Alles andere, was ich hier menschlich so mache und leiste und dann, das vielleicht auch Leute beeindrucke, kannst du alles vergessen. Im Gegenteil, das kann uns eher in die Sünde hineinführen, von Machtausübung oder Hochmut und Stolz und solchen Geschichten. Und davon wissen wir ja, das hasst unser Gott geradezu. Abraham brach auf, bevor es Tag wurde, um den Willen Gottes zu tun. Nämlich um seinen Sohn Isaak zu opfern. Stellt euch mal vor, da spricht der Herr am Abend zum Abraham und sagt, Abraham, Isaak, deinen geliebten Sohn, ihr wisst ja, er hatte ja auch den Esau davor, aber der war ja nicht Esau, entschuldigt, der andere Sohn, Ismael. Ja, entschuldigt. Ja. Der war ja, ich sag mal, im Fleisch gezeugt. Ne? Ja? Da hatten die Angst, dass ja, wir werden immer älter und jetzt muss es doch geschehen und jetzt müssen wir das machen. Und dann wurde da die Magd mit eingespannt und alles Mögliche. So ein Quark. Ne? Also so treu war Abraham eigentlich auch nicht. Er hat auch seine Fehler gehabt. Na, er war nicht vollkommen. Aber er hat gelernt. Und das finde ich so toll. Auch wir sollen lernen aus unseren eigenen Fehlern, die Gott uns dann präsentiert und sagt, ey, hör mal, da hast du Mist gebaut. Tu Buße drüber und das nächste Mal machst du es anders. Und genauso war es bei Abraham, der hat gelernt. Und dann ist ja Isaak geboren worden. Und war so ein junger Kerl, vielleicht war 13, 12, kann ich mir vorstellen. Vielleicht auch erst 10, wissen wir nicht ganz genau. Jedenfalls, wenn einmal sagt Gott, Abraham, den Isaak musst du opfern. Wie hättest du reagiert? Wie hätte ich reagiert? Aber Abraham hat gelernt. Er hat gesagt, wenn Gott das sagt, er hat ja eine regelrechte, tolle Gottesoffenbarung diesbezüglich. Also er wusste, dass es Gottes ist, dass es nicht irgendeine Einbildung ist. Dann hat Gott was damit vor. Und er macht keine Fehler. Und er hat mir ja gesagt, dass aus Isaak dann ein großes Volk werden wird und so. Und wenn ich den jetzt opfern muss, dann wird der Herr ihn auch wieder zum Leben erwecken. Ne? Also das waren so seine Gedanken. Da hat er die ganze Nacht, guck mal, der hat auch die ganze Nacht nicht geschlafen. Ne? Der hat die ganze Nacht darüber nachgedacht, wenn ich jetzt den Isaak opfere, was wird da draus? Ne? Und dann ist er bevor, das finde ich so stark bei Abraham, bevor der Tag anbrach noch, ist er aufgestanden, hat den Esel gesattelt, hat Holz mitgenommen, und hat alles gedacht, hat Feuer mitgenommen, früher hatten sie ja keine Streichhölzer, da mussten sie ja so eine Fackel haben, ne? Hat er alles mitgenommen und dann den Isaak auch. Und dann sind sie gelaufen da zum Opferberg da, und einmal sagt der Kleine, sag mal Baba, wir haben an alles gedacht, da ist Holz, da ist das Feuer und so. Wo ist das Opfer? Ja, also das sind Storys, ne? Mein lieber Mann, du, was Gott dem Abraham da zumutet. Und Abraham sagt, mein Junge, das Opfer wird Gott sich ausersehen. Und dann kommen sie da an, macht er da den Altar, den muss er ja auch erstmal bauen. Dauert also alles, ein paar Stunden. Und mit einmal packt er den Isaak und er sagt, Isaak, du bist das Opfer. Und ich finde das auch von Isaak so toll, er wehrt sich gar nicht. Jedenfalls steht das nicht in der Bibel, dass er sich jetzt da sträubt und den Papa vielleicht sogar ins Gesicht schlägt oder so. Sondern er lässt sich binden, auf den Altar legen und er zückt das Messer. Also, da war zwischen dem, was er davor hatte, und dem, was wirklich dann geschehen könnte, nur ein Augenblick dazwischen. Und mit einmal sagt Gott, stopp! Ich hab's gesehen. Und wisst ihr was? Das Tolle an dieser Geschichte ist, dass Gott dem Abraham die Gelegenheit gab, das Gleiche zu empfinden wie Gott selber, als er seinen Sohn opferte. Versteht ihr? Da ist er dem himmlischen Vater sehr ähnlich geworden. Und darum wurde Abraham auch der Vater aller Völker. Er wurde auch der Vater aller Gläubigen. Auch unser geistlicher Vater ist Abraham. Ja, da kommen wir in die Tränen, ne, wenn man das so sich überdenkt. Ne? David sagte, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Und ihr Lieben, ich möchte auch, das Gesetz Gottes muss in meinem Herzen sein. Ich muss es wissen. In jeder Situation die richtige Entscheidung zu treffen, jede Situation in der rechten Weise zu reagieren. Paulus konnte sagen, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gabe Gottes ist es, die in mir ist. Versteht ihr? Das ist das Entscheidende. Ja, wir haben weiterhin auch diesbezüglich das Wort Gottes, das uns darin bestärkt. Der Herr beurteilte dem Knecht, der sein Talent vergraben hatte und sagte, du böser und fauler Knecht. Und damit will auch der Herr deutlich machen, ey, es hat auch eine Konsequenz, wenn wir dem Herrn ungehorsam sind. Eine Konsequenz, wenn wir die Gaben, die Gott uns gegeben hat, nicht einsetzen. Wenn wir sagen, ach, na ja, kommt nicht drauf an und, ne? Sind ja andere, die können das, ne? Vielleicht können die das sogar noch besser als ich, ne? Aber was ich toll finde, ist, dass wir alle als Gemeinde eine Berufung haben. Jeder Einzelne. Ja, so ein Prediger, ja, der verkündet. Gut, das ist eine besondere Verantwortung auch damit verbunden. Es sollte sich nicht jeder danach reißen, ein Lehrer zu sein. Das wird nachher auch in besonderer Weise von unserem Gott beurteilt werden. Aber jeder hat eine Berufung, jeder von uns. Und diese Berufung, die bindet Gott zusammen und darum sind wir auch voneinander abhängig. Ich kann nicht sagen, ich habe alles, sondern keiner hat alles. Wir alle sind eins. Das ist das Geheimnis. Und darum sagt auch Salomo in den Sprüchen zu diesem Thema, was Faulheit und so weiter anbelangt, wie lange liegst du, du Fauler, wann wirst du endlich aufstehen von deinem Schlaf? So wie die Tür sich in der Angel dreht, überlegen dieses Bild, ne? Wie die Tür sich in der Angel dreht, so dreht sich der Faule im Bett, ne? Der Faule streckt seine Hand in die Schüssel aus, das sind so witzige Dinger, ne? Streckt seine Hand in die Schüssel aus, aber ist zu faul, das an den Mund zu bringen, ne? Stellt euch das mal vor, ja? Und der Apostel Paulus, er sagt uns, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern seid brünstig im Geist. Wir müssen unterscheiden. Muße ist keine Faulheit. Ja? Das kann man vielleicht so auslegen, aber das stimmt nicht. Wir brauchen sie, um in uns Aufgenommenes zu ordnen, darüber nachzusehen. Darum ist auch der Sonntag oder der Samstag war das ja der Sabbat im Alten Testament. Eigentlich kannst du jeden Tag wählen, wie du das möchtest, die Freiheit haben. Das sagt ja die Bibel ganz deutlich. Manche legen sich auf den Sabbat fest und sagen, wir müssen heute den Sabbat feiern, bla 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 bla. Steht gar nicht in der Bibel. Im Gegenteil. Ja? Wir müssen gar nichts. Aber es gibt göttliche Gesetzmäßigkeiten für unser Leben hier unten. Und das heißt, wir brauchen Muße. Nur immer in Action sein, das ist nicht in Ordnung. Wir brauchen diese Muße. Wir brauchen Ruhepausen, um uns zu regenerieren. Das ist in der Regel so, dass wir nach 2/3 Tagesaktivität 1/3 Schlaf brauchen. Manchmal wird es schwierig mit dem Schlaf. Ich kann das gut nachvollziehen, was du da sagst. Aber meine Zeit. Irgendwann fallen uns die Augen doch wieder zu. Darüber hinaus hat Gott angeordnet, dass wir nach 6 Tagen Arbeit, wie gesagt, einen Ruhetag einlegen sollen. Es ist ausdrücklich Gottes Wille, auch Feste zu feiern, zu entspannen, sich zu freuen, einfach einmal nichts zu tun. Jesus befahl nach anstrengendem Tag seinen Jüngern, ruht euch ein wenig aus. Wichtig ist auch, dass Jesus sagt, ein wenig, ne? Nicht, dass er sagt, ruht euch aus, so, und jetzt legen sie auf die faule Haut, ne? Und lassen es gut sein. Ein bisschen und dann geht's wieder weiter. Und Betriebsamkeit ist nicht Fleiß, wie Gott ihn will. Wir haben heute Morgen schon von der Maria, du hast das, glaube ich, gelesen, ne? Übrigens, die Maria, was war das für eine? Also, man weiß es nicht ganz genau, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich bin zutiefst überzeugt, das war Maria Magdalena. Warum hieß sie Maria Magdalena? Sie kam aus Magdala, das heutige Migdol. Migdol liegt ganz oben am See Genezareth. Ja? Und Bethel, wo eigentlich der Lazarus und die Martha waren, das liegt ganz in der Nähe von Jerusalem. Also ich würde mal sagen, 100 Kilometer, mindestens 100 Kilometer Differenz zwischen Magdala und zwischen Bethel. Und wir sind das Haus von Lazarus und Martha und Maria. Das lag in Bethel. Ja, wieso hieß die, die Maria, Maria Magdala? Da steht nicht alles so direkt drin, aber wisst ihr, was ich glaube? Diese Maria hat sich aus der Familie rausgelöst, ist nach Magdala gereist und wurde dort zu einer Prostituierten. Und da sehen wir dieses Gleichnis wieder in einem, nicht Gleichnis, diese Geschichte in einem anderen Evangelium auch, dass sie mit einem Mal, als Jesus eingeladen wurde bei einem Pharisäer, Simon, dass sie eintrat, eine stadtbekannte Prostituierte, kniete sich zu den Füßen nieder, hatte ihre Sünde erkannt, Buße getan, geweint, mit ihren Tränen die Füße Jesu gewaschen, ja, und dann abgetrocknet und dann Öl, was sie gespart hatte, nicht wahr? Es war ja eine teure Angelegenheit. Man sagt, so eine Flasche Öl, von der die Bibel da redet, war so viel wert, wie damals ein Arbeiter ein ganzes Jahr verdient hat. Müssen wir uns mal vorstellen. Tausende von Euro würde das heute bedeuten. Einfach so ausgekippt. Aus Liebe zu Jesus. Und was sagt Jesus ihr? Maria, deine Schuld ist vergeben. Und da wurde aus der Maria Magdala die Maria, die dann zu den Füßen Jesu sah, später wieder zurückgekommen. Das ist meine Auslegung. Steht nicht so in der Bibel. Aber es kann eigentlich nicht anders sein. Ja? Dass sie dann wieder zurückgekommen ist in die Familie und dann in ganz besonderer Weise ein herzliches Verhältnis zu Jesus bekam. Und sich dann zu Jesu Füßen setzte und hörte, wie Jesus redete. Und Martha war am Arbeiten und hin und her. Naja, das kennt ihr. Sie nahm eifrig die Worte Jesu auf und das war bei der Gelegenheit, mal Jesus alleine für sich zu haben, für sie das Wichtigste, als beflissen und betriebsam zu sein. Und das wünsche ich uns auch, dass wir das größte Verlangen haben, wenn wir merken, dass Jesus uns zur Seite nimmt. Es gibt ja auch so Augenblicke, wo wir in besonderer Weise vom Herrn berührt werden. Wir merken, dass er in ganz besonderer Weise zu uns redet, dass wir uns diese Zeit nehmen und dann auf seine Stimme hören. Auch wenn wir sie nicht akustisch wahrnehmen, aber wir hören sie hier tief in unserem Herzen. Bei Martha schwankt ja auch irgendwo der Verdienstanspruch mit. Ne? Sie arbeitet wie eine Verrückte, ne? Und dann dachte sie, dass sie da den Lob von Jesus kriegt. Ne? Oh Martha, du Fleißige, du Tolle. Und was sagt Jesus? Martha, hallo, guck dir Maria an. Sie hat das bessere Teil erwählt. Was denn?
Aber einer muss das andere ja auch machen.
Das muss auch gemacht werden. Alles zu seiner Zeit. Ich sage ja nicht, dass die Maria nicht auch fleißig war. Steht ja nicht geschrieben. Ne? Eigene Werke, die Gott nicht akzeptieren kann, sind dann oft die Folge. Und dann meint man, man kann sich irgendwas verdienen. Ich kann mir bei meinem Gott nichts verdienen. Es ist alles sowieso Gnade. Und wenn ich für ihn wirken und für ihn arbeiten kann, hat das nichts mit Verdienst zu tun, sondern hat es mit Gnade zu tun. Das müssen wir mal richtig einschätzen. Was macht uns denn nun träge? Wir müssen also Faulheit, die weitgehend ein Kriterium unseres Charakters auch ist, wir müssen das unterscheiden von der Trägheit im Geist, die alleine mit unserem Verhältnis zu Jesus zu tun hat. Und ich sage euch eines, meine Geschwister, ohne meine Geschwister in anderen Regionen oder so, was ich so beobachte, ohne sie zu verurteilen. Aber ich habe den Eindruck, dass bei vielen die Trägheit im Geist eingesetzt hat. Das ist genau das auch, was Jesus sagt, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Gerade in solcher Zeit, in der wir leben, wo es so viel Betriebsamkeit gibt, so viel. Ach ja, und dann muss man ständig auf sein Handy gucken, weil da wieder eine neue Nachricht kommt und weiß der Kuckuck. I hate this. Ich hasse das. Ich habe auch ein Handy, aber oft vergesse ich es auch, weil, naja, geht. Auch der eifrigste und aktivste Mensch kann träge im Geist sein, wenn er nicht vom Heiligen Geist und von der Liebe Gottes getrieben wird. Der gottlose Mensch ist geistlich tot durch die Sünde, die in seinem Leben herrscht, und der durch den Heiligen Geist geistlich lebendig geworden Mensch, er wird auf der Ebene des Geistes nur so weit aktiv sein können, wie ihn der Heilige Geist dann auch antreibt. Und wenn du dich nicht mehr vom Heiligen Geist leiten lässt, dann zieht sich der Geist Gottes zurück. Du bist wiedergeboren, okay, aber der Geist Gottes hat sich schon zurückgezogen. Und dann geht es immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Das kennen wir an manchen Biografien. Leute, die einmal brennend für den Herrn waren, guck sie dir heute an, wo sie heute sind. Das ist eine Tragik hoch drei. Und darum sollen wir die Sünde ablegen, die den Geist Gottes dämpft und somit die Trägheit in Gang bringt. Deshalb lasst uns nun, so sagt es Hebräer 12, auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Und es ist auch ein Wettlauf, wie Paulus es ja auch sagt, ich strebe ihm nach, gebraucht so das Bild von einem Leistungssportler, nicht wahr, der dann am Ziel zusammenbricht, weil er sich alles verausgabt hat, nicht wahr? Aber wie steht es Jesaja 40? Wir laufen ohne müde und matt zu werden. Selbst wenn wir wie ein Langstreckenläufer da durch die Gegend jagen in der Kraft des Heiligen Geistes, werden wir deswegen nicht müde, sondern wir werden immer noch lebendiger. Schaut mich an. Naja, nein. Schaut den Herrn an. Ja, aber ihr Lieben, ich bin jetzt 79 Jahre und fühle mich wie 40. Es ist wirklich so. Und das habe ich schon mal in der Bibel gesehen. Ein Kaleb, der fühlte sich ähnlich. Das kann ich ihm nachvollziehen. Aber morgen kann alles zu Ende sein. Also ich bin nicht, ruhe mich nicht darauf aus. Aber ich bin so dankbar, dass der Herr uns das noch schenkt, dass der Herr mir diese Kraft gibt, bis ins hohe Alter dem Herrn treu nachzufolgen und ihm treu zu dienen. Es ist nicht nur die aktive Sünde, die uns lähmt. Wir brauchen nur nachlassen, das Wort Gottes zu lesen oder das tägliche Gebet und die Gemeinschaft der Kinder Gottes zu pflegen. Und viele lassen es daran leider so ein bisschen fehlen. Ja, ich habe heute mein geistliches Frühstück genommen. Ich sage, wie sah denn das aus? Ja, ich habe einen Vers in der Bibel gelesen. Ach so. Na ja, gut. Wisst ihr, wie viele Verse es in der Bibel gibt? Schon schneiden wir uns vom frischen Zufluss des Geistes Gottes ab und werden träge. Und darum sagt das Wort Gottes, wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch den Glauben und Ausharren die Verheißungen ererben. Hebräer 6, 11 und 12. Es ist geradezu unser Glaubenskampf, in diesen Bereichen nicht säumig zu werden, denn unser menschliches Wesen treibt uns zurück bis hinein in den geistlichen Tod, wenn wir nicht ständig im Geist, der uns verliehen wurde, kämpfen und dranbleiben, aktiv bleiben. Und so sagt der Herr, seid brennend im Geist. Und dann hat uns der Herr erfüllt mit seinem Geist. Und er hat seinen Jüngern befohlen, auf dieses Feuer des Geistes zu warten, ehe sie losgehen sollten. Um den Missionsbefehl auszuüben, mussten sie erst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und so harrten sie gemeinsam 10 Tage in Jerusalem aus, bis der Heilige Geist auf sie fiel und sie mit göttlicher Triebkraft ausstattete. Und da könnt ihr sehen, der Petrus, der noch vor einem Monat, nicht ganz, noch war gar nicht ganz ein Monat her, den Herrn verleugnet hat, mit einem Mal tritt er auf und predigt in einer Vollmacht, dass sich wie viele Menschen bekehren? 5000? Mein lieber Herein. Und in der Regel werden da immer nur die Männer genannt. Wir wissen ja, wenn wir hier mal in unsere Runde schauen, wie viele Männer gibt es? 1, 2, 3, 4. Und wir Frauen gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also Frauen sind immer in der Mehrzahl. Finde ich auch toll. Auch wie Jesus diese Frau hochhebt, die Frauen hochhebt. Ne? Die waren ja in Israel, naja, ist eine Frau. Ne? Und Jesus hat dafür gesorgt, dass die Ersten, die nach der Auferstehung gesehen haben, Frauen waren. Das würde... Was denn?
Das waren auch die letzten, die Frauen.
Ja. Da hast du vollkommen recht, Schwester. Und darum hat der Herr, wie gesagt, befohlen, dass wir auch auf das Feuer des Geistes warten sollen. Der Heilige Geist wird auf verschiedene Weise, er lässt uns die Sünde in unserem Leben erkennen, er führt uns zu Jesus und damit zur Vergebung der Sünde, er schafft in uns das neue Leben aus Gott. Er macht so vieles. Er entzündet das Feuer der Liebe in uns, sodass wir brennend im Geist werden. Mit heiligem Eifer merzen wir dann alles aus unserem Leben aus, was dem Willen Gottes widerspricht. Die Furcht Jesus vor Menschen zu bekennen, weicht einer vorher nicht gekannten Kühnheit. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir uns von allem lossagen, was uns träge macht. Lass uns das mal von den heutigen Morgen mitnehmen. Wir lassen alles los, was uns träge macht. Wir wollen brennend sein im Geist, aktiv in der Kraft des Herrn, ohne in Betriebsamkeit zu verfallen. Es ist ganz wichtig, zugleich um die Fülle des Heiligen Geistes zu ringen, damit wir nicht wieder in die alte Trägheit zurückfallen, meine Lieben. Das war die Ersatzpredigt heute. Aber der Herr schenkt Gnade, nicht?
Ja.
Das sehe ich auch immer wieder aufs Neue.
Hast du die Faust aufs Auge und kann sich total ergänzen mit der Predigt, die wir letzte Woche hatten.
Ach, guck mal an. Eine Bestätigung, ne? Lieber Heiland, ich möchte dir von Herzen danken für meine kostbaren, wunderbaren Geschwister hier. Ja, Herr, wo 2 oder 3 zusammen sind, bist du unter ihnen. Und das spüren wir auch. Wir spüren deine Gegenwart, wir spüren deine Nähe. Danke, lieber Herr, für diesen schönen Morgen. Danke, dass du uns einander geschenkt hast. Und wir wollen dein Wort beherzigen. Wir wollen das, was du uns sagst, das wollen wir tun. Denn du hast es ja auch zu mir gesprochen, Herr. Und ich möchte nicht träge sein, im Gegenteil. Und du willst uns dazu Gnade geben, dass dieses Brennen der ersten Liebe niemals aufhört, dass wir nicht dem Trend verfallen, dass die Liebe in vielen erkaltet und dass die Laodicea-Gemeinde lau wird. Das darf nicht passieren. Lauenburg darf nicht lau werden, sondern muss heiß bleiben in Jesu kostbarem Namen. Amen. Preis dem Herrn.